als es noch österreichische Banknoten gegeben hat. Immerhin, das hat man gewusst, so ist sie auch irgendwo im Gedächtnis verankert geblieben. Bertha von Suttner hat immer argumentiert, dass man mit der Kraft der Vernunft doch sehen müsste, dass es keinen Sinn macht, Krieg zu führen. Und dass es sinnvoller ist, Spielregeln zu suchen, nach denen man zusammenleben kann. Und sie und ihre Mitstreiterinnen haben zum Ende des 19. Jahrhunderts schon die Idee der Europäischen Union gehabt, weil sie überzeugt waren, dass man nur mit dem Ende von Feudalherrschaften und mit republikanischen Strukturen und mit einem Regelwerk, das im Konfliktfall dann auch greift, etwas verändern kann. Und es hat, und das darf man nie vergessen, die völlige Zerstörung gebraucht, bis sich etwas geändert hat. Damit Frauen in die Würde einer Bürgerin gesetzt werden, brauchte es auch sehr, sehr viele Anläufe, damit das möglich geworden ist und vor allem sehr viele Frauen, die sich in diesen Fragen engagiert haben. Ich schaue kurz in die Runde und frage Sie, ob Sie schon einmal den Namen Olympe de Gouges gehört haben. Schwierig, gell, weil er französisch ist, aber manche nicken. Ich sage Ihnen nur ganz kurz, warum sollte man sich diese Frau merken? Vielleicht brauchen Sie es eh nur die Frauen merken und erzählen dann gelegentlich zu Hause, wenn es darum geht. Olympe de Gouges war eine französische Aktivistin während der Französischen Revolution. Und Sie wissen, die Französische Revolution, die aus der Aufklärung gekommen ist und die Aufklärung, die ja im Kern sagt, Sie kennen, dass man, wenn man denkt, dann ist man, aber auch, man müsse sich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien, um ein paar so ganz plakative Überschriften zu nennen. Und die Französische Revolution, die dann sagt, in diesen unterdrückerischen Feudalverhältnissen wollen wir nicht weiterleben, die auch eine bestehende Ordnung zerstört. Und dann gab es in dieser Phase eine Erklärung der Bürgerrechte, die Sie auch kennen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und da hat eine aufgehorcht und das war Olympe de Gouges. Es gab eine Déclaration de l'État des Hommes, also eine Erklärung der Menschenrechte. Und da haben wir schon in der Sprache ein Problem versteckt, nämlich, dass l'homme, also der Mann und der Mensch, synonym gebraucht wird. Und das führt uns, aber da steige ich jetzt nicht darauf ein, ganz exakt zu unserer Gender-Debatte. Denn wir sind ja noch immer der Meinung, dass Sprache egal ist, weil wir ja eh mit gemeint sind. Das ist so etwas wie die abgeleitete Würde, von der ich zuerst gesprochen habe. Also es ist nicht egal, wovon man spricht. Und Olympe de Gouges hat sich das angeschaut, die Déclaration des droits de l'homme, und hat gesehen, hoppala, da sind ja wirklich nur die Männer gemeint. Die meinen das wirklich so, wie es drum steht, nämlich Mensch ist gleich Mann. Revolution zu Ende, Frauen nach Hause, bitte wieder Haushalt machen, Kinder versorgen, was ihr halt am besten könnt, oder? Und die Olympe de Gouges hat gesagt, das finde ich jetzt eigentlich nicht, weil wir waren mit auf den Barrikaden, wir haben mitgestritten, wir haben geschaut, dass dieses System zu Ende ist und dann dürft man wieder heimgehen und eure Wäsche waschen, das werden wir nicht machen. Und sie hat eine Déclaration des droits des femmes geschrieben, also eine Erklärung der Rechte der Frauen, und das hat ganz einfach funktioniert. Sie hat überall dort, wo Mann gestanden ist, einfach Frau eingesetzt. Und es hat funktioniert. Nicht für sie, denn sie würde dann enthauptet. Dass die Revolution frisst ihre Kinder. Und ein interessanteste Teil, Olympe de Gouges widmet diese Deklaration der Frauenrechte niemand anderem als der ganz verhassten französischen Königin Marie Antoinette. Und warum tut sie das? Weil sie sagt, wir haben als Frauen alle das gleiche Schicksal. Ob wir als Prinzessin geboren werden oder als arme Leutekind, auch diese Prinzessin wurde einfach verkauft über die Grenze. Und das ist das gleiche Schicksal, als Frauen in unserer Gesellschaft erleiden, wenn sie einfach behandelt werden wie irgendeine Ware. Und tatsächlich ist der Begriff nicht so falsch, denn die Rechte der Frauen hängen sich wie die Rechte der Männer auch daran auf, was man denn selbstständig tun darf. Und Frauen konnten über Jahrhunderte zum Beispiel keine eigenen Gewerbe betreiben. Es sei denn, der Mann ist gestorben und sie haben als Witwe dann Betriebe fortgeführt. Also da könnten wir sehr, sehr tief einsteigen. Der entscheidende Punkt, wo sich dann etwas zu ändern beginnt, ist das Ende der Monarchie in Österreich. Das ist der Beginn der Ersten Republik und mit dieser Ersten Republik 1918 und dann die ersten Wahlen 1919 haben Frauen erstmals das Recht zu wählen. Und da ist dann sozusagen die Würde hergestellt. Denn in der Selbstverwaltung, selbst zu wählen und gewählt zu werden, ist ein Kern von Würde als Bürgerin und als Bürger. Ein interessantes Detail, weil wir sind ja jetzt im katholischen und kirchlichen Milieu. Diese Bewegung für das Wahlrecht der Frauen war eine sehr lange offene Debatte. Die wirklich starke Fraktion, die das unterstützt hat, war die Sozialdemokratie. Aber auch in der Sozialdemokratie war man sich dann nicht so ganz sicher, soll man nicht da lieber zuerst nur das allgemeine Wahlrecht der Männer einführen und dann irgendwann mit dem der Frauen nachziehen. Und die Christlich-Sozialen haben überhaupt gesagt, na, also von dem halten sie nichts. Und sie haben den Frauen dann auch gesagt, und es gab ja auch eine katholische Frauenbewegung zur damaligen Zeit schon, die hat sich auch dieser Meinung angeschlossen, dass das doch mit dem Regieren für die Frauen viel zu anstrengend ist. Und dass sie doch diese schwierigen Aufgaben, da muss man so viel Sitzungen und Reden und so viel Verantwortung, sollte man doch lieber den Männern überlassen. Erst als man im Ersten Weltkrieg gesehen hat, dass die Sache jetzt schief gehen wird, ja, im Sinne ihrer Positionen, nämlich da wird wirklich eine Republik kommen und es wird wirklich ein allgemeines Wahlrecht geben, hat man auch von christlich-sozialer Seite nachgezogen und war dann ganz am Schluss auch für das Frauenwahlrecht. Allerdings hat man dann Sorge gehabt, wenn man die Frauen jetzt selbst wählen lässt, wie können wir denn sicherstellen, dass die christlich-sozial wählen? Und Sie kennen das, also ich zumindest von meiner Prägung am katholischen Land, kenne ich das noch. Frauen haben in der Regel immer die gleiche Partei wie die Männer gewählt, also wie die Ehemänner. Das hat Debatten verursacht und den Hausfrieden gefährdet, wenn die Frau eine andere Partei gewählt hat, als sozusagen die Hauspartei war, die halt alle gewählt haben. Was Sie vielleicht auch noch nie gehört haben, am Anfang hat man dann bei den ersten Wahlen verschiedenfärbige Stimmzettel für Männer und Frauen ausgeteilt, damit man sieht, was die Frauen wählen. Und tatsächlich haben die braven österreichischen Frauen überwiegend christlich-sozial gewählt. Allerdings im ersten Parlament, in der ersten Republik, waren dann 8 Frauen. Die kennt man eigentlich auch nicht mehr. Das ist immer das Schicksal der Frauen, dass ihr Gedächtnis verloren geht. 7 Sozialdemokratinnen und 1 Christlich-Soziale. Und die Christlich-Soziale war die Hildegard Burian, die ist Ihnen vielleicht auch ein Begriff, die Gründerin der Caritas Socialis, die allerdings nur sehr kurz im Parlament war, weil sie dann sehr schwer krank war und ausgeschieden ist. In der katholischen Kirche gibt es natürlich auch Frauen, die über längere Zeit versucht haben, an diesen Fragen der Würde der Frau, Sie haben es ja, Dankeschön, auch schon zuerst kurz gehört, da auch etwas zu ändern. Und ich erinnere, dass es, was die Frage der Würde der Frauen angeht, mal eine sehr starke feministische Theologie eigentlich gegeben hat in der katholischen Kirche. Diese feministische Theologie hat aber kaum Eingang gefunden in die Lehre und auch in den Alltag. Und es gab eine feministische Theologin, von der ganz wenig nur mehr die Rede ist, von der man aber vielleicht kurz erzählen sollte, um noch eine Facette zu unserem Thema dazuzunehmen. Wie ist das mit der Würde? Wie bildet sich überhaupt dieses Empfinden von Würde heraus? Wie argumentiert man auch Differenzierungen in der Würde? Und die katholische Kirche ist einfach in unseren Breiten ein unglaublich starker Machtfaktor, das muss man auch so sagen. Und selbst wenn sie jetzt schwächelt sozusagen, hat sie unglaublich starke Prägebilder. Und diese Mary Daly, von der ich jetzt erzählen möchte, war eine amerikanische Philosophin und Theologin, die sich sehr mit diesem Thema beschäftigt hat. Wir reden jetzt von der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also so ab 40er, 50er, 60er Jahre. Mary Daly war eine katholische Uniprofessorin. Ich glaube, sie hat Dogmatik unterrichtet, wenn ich das jetzt recht in Erinnerung habe. Und sie hat erkannt, dass diese Frage der Würde der Frau sich auch über eine theologische Argumentation irgendwo manifestieren muss. Sie hat zuerst versucht, dieses sozusagen innerhalb der Organisation zu reformieren und ist dann zu dem Schluss gekommen, und das ist jetzt ein bisschen harter Tobak, aber ich erzähle es trotzdem, dass das nicht reformierbar ist. Und zwar warum? Sie sagt, ein konfessionelles Bekenntnis, das in seinem ständigen Vollzug immer die Bilder von Männern als die Prägenden zeigt und das auch im Gottesbegriff verankert hat, wird sich davon nicht lösen, weil dieser Alltagsvollzug etwas so Starkes ist. Also sie sagt, um es ganz plakativ zu machen, wenn ich sage, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann nenne ich eine männliche Dreigottheit und ich manifestiere das sogar mit meinem Körper. Sie sagt, alle Zeichen, die ich an meinem Körper setze, prägen sich ganz besonders stark ein. Und das weibliche Bild, das wir in unseren Gebeten, aber auch in unseren Kirchen pflegen, selbst wenn es Kirchen gibt, die eine Maria-Himmelfahrt als Hochaltarbild haben zum Beispiel. Aber die Ikonografie des Kerns unseres Verständnisses ist eine männliche Gottheit. Und die Frau, die Gottesmutter, ist die zugeordnete Frau, die zwar sozusagen aus der Gnade des Mannes in den Himmel aufgenommen ist, denn Gott hat sie ja aufgenommen, ja, und die auch ihre Würde hat. Da kann man ja über das Ave Maria, wurde ja auch in der feministischen Theologie sehr, sehr ausführlich diskutiert, dass es ja da um eine starke Frau geht und um eine, die Konventionen bricht und Ähnliches. Aber diese Mary Daly ist der Meinung, solange wir im Kern diesen ständigen Vollzug haben, wird es schwierig sein, von diesem Bild wegzukommen. Eine sehr diskussionsheikle Debatte, würde ich sagen, aber sie führt sehr tief hinein in unser Verständnis, gerade wenn wir als katholische Christinnen und Christen uns die Frage stellen, wie können wir dieses Thema der Würde möglicherweise neu oder anders definieren. Die Vorschläge der feministischen Theologie wurden da eigentlich im Kern nicht rezipiert, wurden nicht übernommen in das, was wir in unseren Alltagsvollzügen tatsächlich machen. Es gab schon so kleine Einsprengsel sozusagen, Gott, der du uns Vater und Mutter bist und Ähnliches, sie kennen das. Aber die Frage ist ja, ob das ausreichend ist, ob man mit dem tatsächlich weiterkommt. Bei der Frage der Würde, da haben wir schon gehört, dass das Thema der Gewalt ein großes Problem ist. Ich möchte darauf jetzt nicht mehr im Detail eingehen, aber ich finde, dass es genauso ist, dass das Thema der Gewalt, vor allem auch der sexuellen Gewalt an Frauen, der Prüfstein ist, wie es wirklich mit der Würde bestellt ist. Ich erinnere nur an zwei Fälle, die jetzt international besonders viel Aufsehen erregt haben. Das eine war der Filmunternehmer Harvey Weinstein, der diese MeToo-Debatte sozusagen ausgelöst hat mit seinem Verhalten Frauen gegenüber. Also dieses im Kern, ist immer peinlich, gell? Macht aber nichts. Außerdem, wir kennen uns, Manfred, ich nehme es nicht persönlich, gell? Wo es darum geht, sozusagen, wie sich diese Würdeüberlegenheit oder diese Machtüberlegenheit dann im Alltag zeigt, nämlich dass man glaubt, man kann einer Frau auf den Popsch greifen, dass man glaubt, man kann sexuell anzüglich werden, dass man glaubt, man muss blöde Witze in Anwesenheit von Frauen, was auch immer, ja, das sind eh die harmlosen Sachen, aber gehen ja dann bis zu dem Thema, wo man sagt, und ich bin der Chef von dem Unternehmen und wenn du jetzt eine Filmrolle haben willst, dann reden wir mal auf der Couch weiter, oder? Und das ist etwas, was Frauen in abgeschwächter Form noch immer und immer wieder erleben. Das ist nicht aus der Welt verschwunden. Jetzt können Männer einwenden, ja, wir erleben aber ähnliche Sachen, wir reden nur nicht drüber. Dann würde ich sagen, bitte reden Sie drüber, damit wir auch da zu einer Gemeinsamkeit kommen und uns einmal drüber verständigen, was wir da eigentlich nicht wollen. Für Männer ist das immer ein sehr schwieriges Thema, nämlich wahr, weil man sie einfach immer als Gruppe beschuldigt fühlt und sagt, jetzt werden wir schon wieder sozusagen vor den Kadi gezehrt, was kann ich dafür, dass es da solche Wahnsinnige gibt, ja. Aber so ist das. Irgendwo muss man über das Gespräch anfangen und Frauen wehren sich oder müssen sich einfach offenbar anders wehren, weil es auch um eine ganz andere Menge und eine andere Form von Gewalt geht. Und das drastischste Beispiel, das Sie in den vergangenen Monaten gehört haben, war, denke ich, das Beispiel der Französin Gisèle Pelicot, wo sich noch einmal etwas bündelt, dass dieses Würdethema auf einen wirklich, wie soll man denn sagen, fast unaussprechlichen Punkt bringt. Seine eigene Ehefrau zu betäuben und sie dann an andere Männer zum sexuellen Vollzug weiterzugeben. Das ist einfach, schwerer kann man die Würde einer Frau nicht verletzen. Es sei denn, man bringt sie gleich um, ja. Aber das ist vielleicht manchmal sogar leichter, als mit so etwas weiterleben zu müssen. Ich sage es einmal jetzt ein bisschen sehr hart. Das ist etwas, wo man einfach zur Kenntnis nehmen muss. Ähnliches ist umgekehrt nicht bekannt. Das ist hart für die Männer, aber es ist so. Und daher geht es darum, dass man sich einfach da auch diesen Dingen stellen muss und sich einmal in der Härte anschauen muss und sagen muss, okay, was heißt das jetzt eigentlich? Der zweite Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, ist das Thema der Freiheit. Freiheit knüpft an die Würde an und Freiheit heißt, dass ich meine eigenen Lebensentscheidungen treffen kann. Natürlich innerhalb von Rahmenbedingungen, die ja allen von uns im Kern vorgegeben sind, ob wir jetzt Männer und Frauen sind. Aber ich kann meine eigenen Lebensentscheidungen treffen. Ich kann mich frei entscheiden, welche Lebensform ich haben möchte, welchen Beruf ich ausleben möchte. wie ich mit meinem eigenen Körper umgehe, wie ich mit meiner Sexualität umgehe, das möchte ich in Freiheit für mich entscheiden können. Diese Freiheit der Entscheidung, ich habe schon gesagt, hängt von Rahmenbedingungen ab und diese Rahmenbedingungen waren über die Jahrhunderte sehr unterschiedlich organisiert. Diese Verhältnisse, von denen wir heute reden, nämlich dass wir demokratische Verhältnisse, offene Gesellschaften haben, das ist ja etwas sehr, sehr Junges und in Österreich reden wir jetzt von 80 Jahren und die waren nicht ganz 80 Jahre, sondern ein bisschen weniger, wo wir eine Vorstellung haben, wie das ist. Über viele Jahrhunderte war die Gesellschaft ja nicht nur nach Männern und Frauen getrennt, sondern sie war feudal strukturiert. Das heißt, auch ein Großteil der Männer hatten keine Rechte. Das war gebunden an Geburt, an Stand. Aber selbst die Frauen, die in einen höheren Stand hineingeboren worden sind und daher eigentlich von Geburt mehr Rechte hatten als die Leibeigenen, die in ihren Käuschen gehaust haben, selbst die hatten eine abgestufte Freiheit, sich für ein eigenes Leben zu entscheiden. Ich möchte gerne an eine Frau erinnern, die jetzt für dieses Thema der Freiheit innerhalb unseres katholischen Kosmos so eine höchst interessante Person ist. Wir haben sie in den vergangenen Jahrzehnten wiederentdeckt als Kräuterweiblein. Und Sie wissen, wenn ich sage Kräuterweiblein, von wem hier die Rede ist, Hildegard von Bingen, oder? Wir haben uns dieser großen Frauenfigur über ihre harmloseste Seite genähert und das war, sie war kräuterkundig, sie war heilkundig und so weiter. Das ist, mit Verlaub gesagt, eine ziemliche Geschichtsfälschung. Denn diese Hildegard von Bingen war zwar kräuterkundig, sie war auch heilkundig, sie war wirklich eine kluge Frau, hat viele Bücher geschrieben, aber sie war aus meiner Sicht die mächtigste Frau, die die katholische Kirche je hervorgebracht hat. Nur wird ihre Geschichte so nicht erzählt. Und sie wurde auch, und das ist ja auch interessant, nie zu einer Heiligen der katholischen Kirche. Da haben es nämlich selbstständige Frauen ziemlich schwer. Selbstständige und freiheitsliebende Frauen werden selten heilig gesprochen in der katholischen Kirche. Da braucht es andere Bilder. Sie ist zwar von Papst Benedikt XVI., und das ist ja noch nicht allzu lange her, in das Martyrologium aufgenommen worden. Das ist so eine Art Halbheilige, kann man sagen. Und Kirchenlehrerin ist sie auch geworden. Aber so ganz hat sie es nicht geschafft. Und warum hat sie es nicht geschafft? Weil diese Frau sich Freiheiten herausgenommen hat, die halt dann da ein bisschen schwierig sind. Wenn das nämlich alle wollen, wo kann man denn da hin, haben sie früher immer gesagt. Gell? Ich sage Ihnen, ohne die Geschichte jetzt im Detail zu erzählen, nur ein paar Dinge, die sie sich herausgenommen hat. Sie hat sich herausgenommen, dass sie ihr eigenes Kloster gegründet hat. Könnte man nur sagen, passt. Sie hat sich aber herausgenommen, dass sie, wir reden jetzt vom Spätmittelalter, ja, um 1100, 1150, diese Zeit herum. Sie hat sich herausgenommen, dass sie aber nicht ihr Kloster dort gründet, wo sie zuerst war, nämlich in Bermersheim. Das ist so ein bisschen so in die Berge hinten. Also wenn man sagt, da ist Wels, dann wird man vielleicht sagen, weiß ich nicht, Natternbach oder so irgendwas, irgendwo ein bisschen weiter weg halt, ja, vom Schuss, sondern sie hat gesagt, na, wenn ihr Kloster gründet, dann gehe ich nach vor an den Rhein, weil dort spielt sich das Leben ab. Ja. Dort ist der Warenverkehr, dort ist der Personenverkehr, da kommen alle wichtigen Leute durch, dort spielt sich das Leben ab und mein Kloster gründe ich dort vorne. Hat sie auch gemacht. Dann kommt diese Frau daher und sagt, na, nicht nur, dass ich mein eigenes Kloster gründe, ich möchte auch, dass das wirtschaftlich unabhängig ist. Eine Ungeheuerlichkeit für die damalige Zeit, denn es gab kein wirtschaftlich unabhängiges Frauenkloster. Da darf ich Sie jetzt nur kurz an diese ganz aktuelle Geschichte vom Kloster Goldenstein in Salzburg erinnern. Wenn man ein bisschen die Geschichte kennt, denkt man sich, Das kommt mir jetzt im Kern ein bisschen bekannt vor, dass da jetzt ein Probst sagt, was sind denn das für wild gewordene alte Damen, halten sie einfach nicht den Vereinbarungen, die sie doch unterschrieben haben. Ja, weil sie frei sind, halten sie sich nicht daran. Und weil sie sich anders entscheiden können, selbst wenn irgendwo ein Vertrag ist, wo das möglicherweise drinnen steht. Man kann sich auch als freie Frau eines Tages anders entscheiden. Und Hildegard von Bingen hat sich entschieden, sie will ein wirtschaftlich unabhängiges Kloster. Hat sie erreicht. Und am Ende ihres Lebens, da reden wir von einer Frau meines Alters, also schon in den 60ern, sagt sie noch, und jetzt gehe ich auf Predigtreise. Und sie geht 4-mal insgesamt auf Predigtreise. Das heißt, sie macht etwas, was Frauen bis heute in der katholischen Kirche verboten ist, denn Predigen ist ihnen offiziell noch immer nicht genehmigt. Selbst wenn das in den Pfarren gemacht wird und auch alle sagen, das ist unsere Pfarrerin und Predigen tut es auch gut. Aber das ist natürlich alles illegal, ja. Und die Hildegard hat das gemacht. Warum konnte sie das? Weil sie es geschafft hat. Sie hat immer gesagt, sie hat die göttliche Schau, also eine Art Mystikerin, würde man sagen. Was nicht weniger heißt, wie dass sie sich als Prophetin verstanden hat. Nämlich das, was sie sozusagen erkennt, erkennt sie, weil Gott selbst ihr das so gesagt hat. Und das war natürlich eine noch viel größere Zumutung an die, die der Meinung waren, das gehört sich gar nicht. Also diese Hildegard hat sich alle Freiheiten genommen, um ihre Freiheiten zu leben. Könnte man jetzt noch viele andere Beispiele erzählen. Das Interessante ist, sie ist relativ alt geworden, fast 80 Jahre, als sie gestorben ist. Sie war wirklich eine berühmte Frau, ist sofort alles verschwunden, was von ihr da war. Man hat sie einfach nicht in die Überlieferung aufgenommen und indem man sie nicht in die Überlieferung aufgenommen hat, ist sie auch vergessen worden und das über viele Jahrhunderte. Ein höchst wirkungsvolles Mittel, das bis heute funktioniert. Schauen Sie in die Geschichtsbücher Ihrer Kinder, wie viel dort von Frauen in der Geschichte die Rede ist und Sie werden nicht allzu viele heutzutage noch immer finden. Interessant und das jetzt nur ganz kurz angemerkt. Diese Hildegard war eine selbstständige Frau. Sie kannte keinen Herrn über sich, außer Gott, würde ich jetzt einmal so sagen. Gleich nach ihr kam eine, die innerhalb von 2 Jahren es geschafft hat, zur Heiligen gemacht zu werden. Und die kennen Sie alle, denn die wurde immer tradiert in der katholischen Kirche. Und das ist Elisabeth von Thüringen. Elisabeth von Thüringen kommt unmittelbar im Anschluss an Hildegard von Bingen. Und Sie kennen das. Elisabeth von Thüringen ist die mildtätige Frau, die sich selbst aufopfert, die den Armen hilft, die den Kranken hilft, die mit vier Jahren sozusagen vom ungarischen Hof an den thüringischen Hof mehr oder weniger verkauft worden ist, dort aufgewachsen ist, damit sie dann einmal den dortigen Nachwuchsfürsten heiratet. Mit 24 war sie auch schon wieder tot, völlig ausgezehrt, völlig am Ende ihrer Kräfte. Und diese Elisabeth hatte einen Beichtvater, Konrad. Das ist eine schauerliche Geschichte, wenn man sich's dann durchliest, wie das gegangen ist. Aber dieser Konrad hat dafür gesorgt, dass sie 2 Jahre nach ihrem frühen Tod, und sie hatte da 3 kleine minderjährige Kinder, die sie schon vorher zurückgelassen hat, also eigentlich überhaupt nicht das katholische Familienideal, von dem man sonst so redet, dass sie sofort heilig gesprochen worden ist und seither in der katholischen Kirche natürlich hoch geehrt wird. Das soll jetzt nicht das Beispiel der Elisabeth von Thüringen schmälern. Es soll Ihnen nur zeigen, wie sozusagen durch die Tradition und durch diese Bilder, die immer wieder weitergegeben werden auch Männer- und Frauenbilder ganz stark sich verankern. Denn die verankern sich in unser aller Gedächtnis, selbst wenn wir das überhaupt nicht reflektieren. Wir bekommen das vorgelebt, wir sehen das und so weiter. Diese Freiheit der Frauen, über sich selbst zu bestimmen, über sich selbst zu entscheiden, hat sich erst im Laufe der Jahrhunderte über Mühen entwickelt. Ein besonders wichtiger Faktor, damit Frauen die Freiheit des eigenen Lebens gewinnen konnten, Männer übrigens auch, aber Frauen wieder unter anderen Bedingungen als Männer, war, dass sie zur Bildung gekommen sind. Und ich glaube, da sind wir uns heutzutage darüber einig, dass Bildung der Faktor ist, der uns ermöglicht, in Freiheit zu leben, weil es heißt, ich kann mit Hilfe meines Denkens auch Dinge analysieren, ich kann für mich selbst und andere Strategien entwickeln, denken, Zusammenhänge verstehen. Das ist etwas Zentrales, um ein Leben in Freiheit führen zu können. An dieser Stelle erwähne ich zwei Personen. Das eine ist, von der haben Sie wahrscheinlich auch noch nie gehört, Christine de Pizan, eine Französin des 14. Jahrhunderts, die als eine erste Schriftstellerin in der europäischen Geschichte gilt. Diese Christine de Pizan war die Tochter des Hofastronomen von Paris, also eigentlich sehr in eine gute Gesellschaftsschicht hinein geboren, und ihr Vater hat schon dafür gesorgt, dass auch seine Tochter eine gute Ausbildung bekommt. Das sieht man, wenn man sich die Geschichte anschaut, immer wieder, dass in den damaligen Verhältnissen die Väter sehr, sehr wichtig waren, um eine höhere Bildung der Töchter zu ermöglichen. Das habe ich auch selbst so erlebt. Ich bin Jahrgang 1962, bin 1968 mit der Volksschule fertig geworden, bin eben in einem kleinen Dorf im Mostviertel groß geworden, hatte ein sehr gutes Zeugnis, meine Mutter übrigens auch, hat auch lauter Einser gehabt, meine Großmutter auch, hatte auch lauter Einser, beide konnten und durften nichts lernen, weil aus zu armen Verhältnissen. Und ich erinnere mich an einen wirklich feierlichen Moment zwischen meinem Vater und mir. Das war eines Tages im Kuhstall bei der Abendfütterung der Kühe. Und Sie kennen einen Kuhstall vielleicht. Früher war es eben so, da waren die Kühe angehängt. Ist ja jetzt natürlich streng verboten, aber da waren die Kühe angehängt. Dann gab es den Futterdruck, davor gab es den Futterboden und wir waren halt auch eingeteilt zum Arbeiten. Und ich habe da irgendwie das Futter in diesen Futterdruck hineingeschaufelt. Und dann kam mein Vater auf mich zu, stellte sich vor mich und sagte: Christel, der Schuldirektor hat gesagt, du solltest ins Gymnasium gehen. Wüsst du das? Und ich habe darauf gesagt, ja. Das war wirklich ein feierlicher Moment zwischen meinem Vater und mir, weil er mich selten darum gefragt hat, ob ich etwas will. Aber das war auch für ihn etwas so Besonderes. Und als ich dann mein Studium fertig hatte und mein Doktorat bekommen hat, da war er wirklich einfach Freude. Und dass das möglich geworden war, da hat er meine Großmutter immer gepflanzt dann beim Mittagessen, wenn sie aneinander geraten sind, weil meine Großmutter war Jahrgang 1899, war noch überzeugte Monarchistin und natürlich sehr katholisch. Und da gab es ein großes Feindbild in den 1970er Jahren, und das war Bruno Kreisky. Und wenn mein Vater sie besonders ärgern wollte, hat er immer gesagt, dass du überhaupt eine Ausgleichszulage bekommst, das hast du dem Kreisky zu verdanken. Das hat meine Großmutter dann noch, die war für das Tischgebet zuständig, die hat dann meistens einfach den Kopf eingesetzt und hat gesagt, im Namen des Vaters und des Sohnes, und hat einfach das Tischgebet begonnen. Aber ohne Kreisky wäre ich wahrscheinlich in kein Gymnasium gegangen. So muss man das einfach sagen. Ohne diese Schülerfreifahrt, ohne die Gratis-Schulbücher, ohne das alles, wäre das nicht gegangen. Und jetzt nur mal kurz zurück zu Christine de Pizan, die bekommt eine gute Ausbildung, wird aber dann Witwe und sagt, ich heirate nicht gleich wieder, um mich unter den Schirm sozusagen eines Ernährers zu begeben, sondern ich lebe jetzt mein eigenes Talent, nämlich sie war schriftstellerisch sehr begabt und hat es geschafft, sich, ihre Kinder und noch eine halbe Familie dazu mit ihrer Schriftstellerei durchzubringen und dieses Erlebnis, dass man als Frau auch in Freiheit sozusagen anders leben kann, hat sie animiert, das auch in einem Buch, das Buch von der Stadt der Frauen, niederzuschreiben. Und dort kommt ein Satz vor, der heißt, wenn man Mädchen dieselbe Ausbildung geben würde wie Männern oder Burschen, würde man erleben, dass es keinen Unterschied im Resultat macht. 1380. Es hat, Sie können es jetzt mitzählen, wie viele Jahrhunderte gebraucht, bis das tatsächlich umgesetzt worden ist. Und damit haben Sie einen Eindruck, wie lange dieses Ringen um eine Freiheit für Frauen gedauert hat, dass sie überhaupt die Chance bekommen haben. Und ich erzähle Ihnen deswegen das so ausführlich, weil ich der Meinung bin, wenn wir nicht verstehen, woher wir als Männer und Frauen kommen, dann können wir uns schöne Geschichten erzählen, was wir denn alles schon haben, wollen und sind. Aber wir werden wahrscheinlich nicht sehr tief tauchen. Denn das, was wir an Möglichkeiten haben, und damit komme ich zu meinem dritten Punkt, ist gerade in unserer Kultur ein sehr junges Phänomen. Lebensmöglichkeiten als dritter Punkt heißt auch, dass ich als Frau ökonomisch frei sein kann, dass ich für mich selbst sorgen können muss. Und Sie haben es schon angesprochen, diese Frage mit der Care-Arbeit. De facto sind wir da noch nicht drüber. Also Lebensmöglichkeit heißt, ich muss ökonomisch für mich selbst als Frau sorgen können. Dazu gehört eine Bildung, die ist einmal der Kern dieser Geschichte. Und dann gehören auch noch weitere Lebensmöglichkeiten dazu. Der Knackpunkt für Frauen, das muss ich jetzt nicht ausführen, ist nach wie vor die Familiengründung. Bis dorthin klappt alles. Ich habe gerade über die Bildung gesprochen. Frauen haben bei der Bildung in der Zwischenzeit die Männer bei den Hochschulabschlüssen überrundet, ist aber auch kein Kunststück, denn Frauen sind ja auch die Mehrheit der Gesellschaft. Aber spätestens beim zweiten Kind ist für die meisten diese Lebensmöglichkeit verschlossen. Denn das, was in Gesetzen festgelegt ist, muss nicht unbedingt gelebt werden. Und in Österreich wird es nicht gelebt. Wir reden von sehr viel Freiwilligkeit, das war auch schon die Rede. Und wir wissen es, dass in den meisten Familien gilt das klassische Modell. Ab Kind 2 arbeitet der Mann deutlich mehr als die Frau. Mit den bekannten Folgen, dass dann am Ende die Altersarmut von Frauen besonders groß ist und die ist dann besonders groß, wenn Beziehungen scheitern. Und sehr viele Beziehungen scheitern in der Zwischenzeit. Man könnte sagen, scheitern, man könnte aber auch sagen, sie haben sich jetzt in Freiheit anders entschieden. Es war einfach genug mit dem einen Partner. Jetzt hat man ja noch ein langes Leben vor sich. Vielleicht möchte man in Freiheit noch eine andere Lebensform ausprobieren. Wie auch immer. Das haben wir einige Knackpunkte. Dass es so ist, hängt auch mit unserem Wirtschaftssystem zusammen. Das führt uns jetzt sehr weit weg, aber vielleicht hat die Männerbewegung ja auch einmal einen Schwerpunkt gerechtes Wirtschaften oder hatten sie schon, das weiß ich nicht, kann ja sein. Aber die Art, wie wir wirtschaften, hat natürlich viel damit zu tun. Im Kern unseres Wirtschaftens steht ein sehr starkes Konkurrenzmodell, gerade in unserer kapitalistischen Wirtschaftsweise, und auch ein sehr starkes Eigentumsmodell. Eigentum ist sozusagen der Kern, worauf unser Wirtschaften zusteuert. Und wer einfach mehr Eigentum generiert, hat es einfacher, vor allem wenn er alt ist. Und Frauen generieren in der Regel weniger Eigentum. Gott sei Dank haben sie manche Sachen schon aufgehört, nämlich dass Frauen irgendwelche Kredite unterschreiben, die sie dann nicht bedienen können und gar nicht wissen, dass sie eigentlich dann drinnen hängen. Da hat sich schon ein bisschen etwas getan, aber wir haben da noch immer viel offen. Ich möchte ganz kurz, weil ich bei der KMB bin und bei der KMB ja auch die Aktion Sei so frei angesiedelt ist, über die werden Sie heute eh noch reden. Ich gebe es Ihnen nur als eine Beobachtung mit. Ich war vor, ich glaube es ist jetzt, ich könnte es nicht einmal sagen, aber ich glaube es ist 15 Jahre her, war ich einmal eingeladen mit Sei so frei nach Guatemala zu reisen. War eine äußerst interessante Reise. Aber was ist mir als Frau bei dieser Reise besonders aufgefallen? Mir ist besonders aufgefallen, dass praktisch alle Projekte, die dort gemacht werden, mit Frauen gemacht werden. Also mit weiblichen Kooperationspartnerinnen gemacht werden oder zumindest mit weiblichen Mitarbeiterinnen, die diese Projekte machen. Und ich habe damals gefragt, warum arbeitet ihr nicht mit Männern, sondern mit Frauen? Weil man die katholische Frauenbewegung kenne ich besser, da war ich ja sehr, sehr viele Jahre beschäftigt. Die arbeitet auch mit den Frauen. Warum arbeitet sie auch mit den Frauen und nicht mit den Männern? Da war die Antwort, ja, weil mit den Männern nichts weitergeht und mit den Frauen schon. Das heißt, in dieser Ebene der Entwicklungszusammenarbeit sagt man, wenn du etwas verändern möchtest, halte dich an die Frauen. Sagt nicht nur die katholische Männerbewegung, sagt auch die UNO, sämtliche Organisationen sagen das. Mit Männern geht das nicht. Nur das Irritierende finde ich, meine Erfahrung ist, dass Männer sich ungern von Frauen etwas sagen lassen. Das wird sehr schnell als Dominanzverhalten empfunden. Vielleicht steigt bei Ihnen jetzt gerade auch dieses Gefühl aufgrund meines Vortrags auf. Was erzählt uns die denn da schon wieder alles? Männer lassen sich ungern von Frauen etwas sagen. Ob sich Männer von Männern etwas sagen lassen, das weiß ich nicht, da bin ich selten dabei. Aber ich vermute noch eher, weil, und das ist meine Erfahrung, ich bin aufgrund meiner Berufstätigkeit ja in viele unterschiedliche Milieus gekommen und habe teilweise auch die Sprache der Männer erlernt, was das Sozialverhalten angeht, mühsam erlernt, mit vielen Fehlern erlernt, weil ich gemerkt habe, na, mit der Strategie, die ich als Frau gelernt habe, komme ich da jetzt nicht durch, da brauche ich eine andere. Aber Männer haben eigene Umgangsformen in der Regel, wenn sie untereinander sind. Und daher fände ich es wichtig, wenn Männer auch in der Entwicklungszusammenarbeit schauen, dass sich die Männer entwickeln und dass sich da etwas tut und dass die Männer den Männern auch sagen, was es braucht. Dasselbe Thema können Sie auch in Österreich erleben. Ich vermisse immer wieder die Stimmen der Männer, wenn es zum Beispiel um die Radikalisierung von Islamisten geht, ja, oder wenn wir über das Thema in der Schule klagen, ja, dass sehr viele islamisch geprägte Väter sich von Lehrerinnen oder Schuldirektorinnen nicht sagen lassen. Dann denke ich, okay, aber im Schulsystem gibt es auch Männer. Könnt ihr nicht da ein paar Männer engagieren, die mit diesen Männern jetzt einmal reden und ihnen sagen, wie das tatsächlich ist? Also ich glaube, bei dieser Frage nach den Lebensmöglichkeiten geht es darum, was kann ich denn für mich gestalten, welche Möglichkeiten habe ich, es zu tun. Und da sind wir, glaube ich, auch noch in vielen, vielen Punkten gefordert, denn alles, was wir über Würde reden, alles, was wir über Freiheit reden, hat die Nagelprobe dort, wo es um die konkreten Lebensmöglichkeiten geht, ob ich dann tatsächlich eine gleiche Chancen leben kann, gleiche Möglichkeiten leben kann, gleichen Anteil haben kann, auch in einem ökonomischen Sinn. Jetzt komme ich zum Schluss. Jetzt habe ich ein bisschen länger geredet, weil wir eh noch nicht im Verzug sind. Gell? Man dachte, das nütze ich jetzt gleich aus. So sind die Frauen, arme kleine Hand, also wie heißt das, kleiner Finger, ganze Hand. Aber sie haben eh das erste Mal eine Frau eingeladen. Sie müssen ja erst Erfahrungen mitmachen, wie das ist, wenn man Referentinnen einlädt zu einem Vortrag. Also, wie weit sind wir jetzt eigentlich mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit? Ich würde sagen, die Würde ist noch immer teilbar. Und die Würde ist deswegen noch immer teilbar, weil sie ein so junges Phänomen ist. Auf die gesamte Geschichte gesehen, und deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen ausgeholt, ist das Phänomen gleiche Würde, gleiche Freiheit, gleiche Lebensmöglichkeit, zumindest im Denkerischen, ein ganz junges Phänomen. Wir reden in Österreich von 50 Jahren, 50 Jahren, nicht einmal eine Generation, dass die Gleichstellung in der Familie zwischen Männern und Frauen zumindest rechtlich festgelegt ist. Vor 50 Jahren war es ein Scheidungs-, also in der Scheidung sollte man die Scheidung anstreben, ein Scheidungsgrund, wenn eine Frau ohne Zustimmung des Mannes berufstätig geworden ist. Das ist 50 Jahre. Meine Mutter, jetzt 90, ist mit diesem Bild groß geworden und natürlich hat sie uns von dem auch etwas weitergegeben. Sie ist zwar stolz auf ihre vier Töchter, weil kurioserweise mein Vater wollte immer, dass einen Sohn hat, damit auch der Familienname weiter tradiert wird. Und meine Schwestern, die geheiratet haben, haben bis auf eine alle ihren Familiennamen behalten. Also eigentlich hätte er sehr, sehr viele Heidens jetzt gehabt unter den Frauen, aber damit hatte er ja noch nicht gerechnet. Und wenn Sie jetzt einen großen Blick auf die Welt machen, dann sehen Sie, oder auch einen kleinen Blick auf die Welt, dass mit Frauen noch immer Symbolpolitik betrieben wird, und zwar ziemlich schnell. Wenn irgendwo autoritäre oder zum autoritären neigende Systeme an die Macht kommen, da können Sie in Österreich schauen, auch da haben wir einschlägige Parteien, dann wird als erstes über den Genderwahn gewettert und dass man diese ganzen sprachpolizeilichen Sachen mit, wir reden in der Grammatik vorgesehenen Pluralformen, männlich und weiblich zum Beispiel, dass man das abschafft, dass man Kopftuchverbote ausspricht, weil das ja eine Unterdrückung der Frau ist, wo man sagen muss, ja, wird schon stimmen, aber es ist natürlich Symbolpolitik, denn was macht man denn mit den islamistischen gesinnten Männern? Was verbietet man denen eigentlich? Denken ist viel gefährlicher als Kopftuch. Was macht man da? Also, da findet sehr viel Symbolpolitik statt und bei den Taliban in Afghanistan können Sie sehen, wie rasch es geht, dass Frauen völlig entrechtet sind, völlig. Dass man sie von allem, was sie schon erreicht haben, auch ganz, ganz schnell wieder aussperren kann, wenn Männer sich einig sind. Und da muss ich jetzt noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das einfach auch zu der ganzen Logik dazugehört, wenn wir über Geschlechtergerechtigkeit reden. Dieses patriarchale System, wenn Sie so wollen, Sie können es aber auch anders nennen, hat ein Kernprinzip, so habe ich es zumindest kennengelernt im Laufe meines beruflichen Lebens, und das ist das sogenannte Senioritätsprinzip unter Männern. Das heißt, ein jüngerer oder untergeordneter Mann wird nie einen anderen, schon gar nicht öffentlich, angreifen. Ich habe das an einem Beispiel, kann ich Ihnen das erklären, wie das geht. Ich war vor vielen Jahren eingeladen, bei einem Rotary Club einen Vortrag zu halten. Die haben mich wegen eines feministischen Themas eingeladen. Dann habe ich diesen feministischen Vortrag gehalten. Dann stand als erster einer der ältesten Herren dieser Runde auf und hat mich wirklich frontal attackiert und hat mir mal wirklich gesagt, was er von der Sache hält. Man hat irgendwie gemerkt, die anderen Männer, es ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber es hat keiner was gesagt. Kaum war der Vortrag fertig, sind die Herren zu mir gekommen und gesagt, Entschuldigung, das war jetzt wirklich peinlich, ich geniere mich da für meinen Kollegen. Und ich habe gesagt, ja, und warum haben sie nichts gesagt? Warum haben sie nichts gesagt? Und das ist dieses Senioritätsprinzip. Und ich habe gelernt in der Analyse dieses Erlebnisses und auch in der Frage, habe viel mit Männern diskutiert, warum ist das so? Und die sagen, ja, weil es könnte ja sein, dass ich selbst einmal in diese Rolle komme und dann würde ich das auch nicht wollen. Dass Jüngere mich vor allen anderen attackieren. Habe ich mir gedacht, jetzt habe ich was verstanden, wie die Welt so läuft. Und dieses Senioritätsprinzip ist der Kern eines eigentlich männerbündischen Systems. Am Ende hält man zusammen und macht die Reihen dicht. Das ist auch ein kriegerisches Prinzip, dass es so ist. Und wenn jetzt Präsidenten wie der von Amerika daherkommen und sagen, der Krieger ist wieder, dann ist damit mehr gemeint, als dass man aufrüsten und Krieg führen möchte. Da geht es im Kern um das Geschlechterverhältnis. Und da geht es im Kern um das Organisationssystem. Und wir leben in einer liberalen Demokratie, das heißt, wir haben uns für ein Organisationssystem entschieden, das die Beteiligung aller, und zwar unabhängig von Geschlecht und so weiter, möglich macht. Dafür haben wir uns entschieden. Und wir stehen jetzt genau an diesem Punkt und ich würde Ihnen empfehlen, seien Sie sehr mal aufmerksam, wann immer es Attacken und in welcher Form auch immer auf Frauen gibt, steckt dahinter, dass man eigentlich ein anderes Organisationsmodell möchte, das es wieder einfacher macht, klarer macht, nicht so viel Diskussion, nicht so viel Debatte, Klarheit. Was steht noch aus? Und jetzt ende ich mit drei kurzen Punkten. Ich glaube, wenn wir nicht versuchen, oder umgekehrt, ich formuliere es positiv, ich glaube, wir sind als Männer und Frauen noch immer gefordert, zu einem tieferen Verständnis füreinander zu kommen. So wie ich gerade erzählt habe, welche Lernschritte ich gemacht habe in einer mir ja auch lange fremden Welt der Männer, so gilt das umgekehrt auch, wenn wir ein Verständnis füreinander haben, warum das auch so ist zwischen uns, dann haben wir auch eine Chance, etwas zu verändern. Und wenn diese Verständigung geht, ohne dass man einander beschuldigt, sondern sagt, alle, wie wir hier sitzen, sind wir auch Kinder der Geschichte, sind wir Kinder unseres Umfeldes, sind wir Kinder unserer Prägungen, sind wir Kinder unserer Bilder im Kopf, die uns viel stärker vielleicht geprägt haben, als uns das mit rationalem Denken bewusst ist, dann könnten wir weiterkommen. Ich glaube, es ist auch eine Frage an die katholische Kirche, ob man tatsächlich bei diesen auch symbolischen Ordnungen zwischen Männern und Frauen bleiben kann und gleichzeitig von Geschlechtergerechtigkeit redet. Wenn am Ende dann doch, wenn man einen Bischof fragt, ich habe das vor kurzem mit dem Kardinal Marx wieder gemacht in Linz, dann, wenn man dieses Thema mit den Frauen nur anstößt, dann kommt die Antwort, ja, darüber müssen wir noch weiterreden. Das Wir sind aber nicht die Frauen, denn die Frauen sind eigentlich fertig mit dem Reden. Das ist alles gesagt. Und mein dritter Punkt, ich glaube, dass wir, wenn wir von Geschlechtergerechtigkeit reden, uns unbedingt auch für eine liberale Demokratie einsetzen müssen. Denn ohne diese liberale Demokratie wird es auch keine Geschlechtergerechtigkeit geben. Und mit diesen vielleicht appellativen Worten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.